Hallo und willkommen bei Campusgeflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir sprechen mit unseren Gästen über ihre Erfahrungen mit ganz persönlichen Herausforderungen und den kleinen und den großen Erfolgen am Campus und im Leben. Wir, das sind Sven Püffel und ich, Shirley Hartlage. Heute sind wir live im Gespräch mit Pia, Joel und Insa über die Themen mentale Gesundheit und was helfen kann bei Stress, Angst und Depression. Schön, dass du dabei bist.
Herzlich willkommen zum Mental Health Day und zur Live-Podcast-Aufnahme von Campusgeflüster.
Schön, dass Sie, ihr da seid.
Ja, für mich ist es auch was ganz Besonderes, ich glaube für uns beide, vor Publikum aufzunehmen. Normalerweise nehmen wir immer in so einem kleinen, kuscheligen Studio auf, nur mit unseren Gästen. Und mit so viel Publikum das zu machen, ist was ganz Besonderes, aber auch was total Aufregendes. Also ich merke, ich habe so eine Aufregung, so eine positive Aufregung und freue mich, dass es einfach losgeht.
Ich freue mich auch, dass es auch so viele interessiert und Bianca, du hast es ja auch schon gesagt, das Interesse ist einfach sehr, sehr groß und wir freuen uns, dass wir schon über 40 Folgen von Campusgeflüster produziert haben und im dritten Jahr, das dritte Jahr schon fast zu Ende ist, indem wir das Thema mentale Gesundheit einfach sehr sichtbar machen.
Genau, das heißt, bei uns geht es ganz viel auch um mentale Themen und das ist ja auch die Idee des Mental Health Days. Der wurde, um so ein bisschen mal in die Geschichte einzutauchen, vor über 30 Jahren initiiert durch die WHO, Weltgesundheitsorganisation, kennen wahrscheinlich auch einige von euch. Und das, was damals ziemlich revolutionär war, dass zeitgleich eine Fernsehsendung ausgestrahlt wurde, wo Menschen mit einer psychischen Erkrankung und auch Angehörige das erste Mal darüber gesprochen haben. Das kann man sich vielleicht heute gar nicht mehr so vorstellen, aber das war damals ein ziemliches Tabu, weil damals eben auch wirklich so psychische Störungen mit ganz viel Angst und Scham verbunden waren. Und alles, was irgendwie mit Psyche oder mentalen Herausforderungen zu tun hatte, war einfach super tabuisiert. Das hat sich zum Glück auf jeden Fall schon deutlich verändert. Also eine, dass wir hier sitzen und es jetzt keine Sensation ist, dass wir darüber sprechen. Aber ich bin auch Psychotherapeut und ich merke das trotzdem immer wieder, auch bei ganz vielen Patienten, mit denen ich arbeite oder auch mit Studierenden, die bei mir in der Beratung sind. Ein gebrochenes Bein ist doch noch was anderes als eine gebrochene Seele. Also das heißt, da ist häufig doch noch irgendwie so ein Tabu dabei. Und vielleicht können wir zumindest so einen kleinen Anteil dazu leisten, dass eben mentale Herausforderungen eben nicht mehr so stark tabuisiert werden, weil Rudolf, du hast es gerade schon gesagt gehabt, wenn wir einfach auf die Zahlen gucken, jeder zweite Mensch erkrankt irgendwann im Laufe seines Lebens eine psychische Störung. Also wenn Sie so ein bisschen nach links und nach rechts gucken, eine von beiden wird statistisch gesehen treffen, für den jetzt keine Angst machen. Aber deshalb ist es eben umso wichtiger, eben auch die mentale Fitness zu trainieren und zu gucken, was kann ich tun, um mental gesund zu werden, mental gesund zu bleiben. Und ich glaube, da bekommen wir heute wahrscheinlich ein paar ganz gute Inputs von unseren drei Gästen.
Genau, und wir bei Campusgeflüster laden dazu ein, ein Thema mehr in den Vordergrund zu stellen, was diese Sichtbarkeit braucht. Und wir haben drei wunderbare Gäste heute hier zu Gast, mit denen wir schon sprechen konnten und einen Podcast produziert haben. Ich möchte Pia ganz herzlich willkommen heißen, hier begrüßen, die über ihre Erfahrung mit Burnout im Studium und gesprochen hat mit uns und ihre Erfahrungen geteilt hat und darüber spricht, wie sich auch so eine Depression auch anfühlt und was man vielleicht auch tun kann, um Wege daraus zu finden. Dann sitzt Insa. Hallo Insa. Mit Insa haben wir auch eine ganz besondere Folge produziert. Da ging es um das Thema ADHS und wie ist das eigentlich, mit einer ADHS zu studieren? Wie herausfordernd kann das sein? Und was ist aber auch das Coole daran, diese Besonderheit zu haben? Und der dritte im Bunde ist Joel. Joel haben wir ja auch eine ganz, ganz besondere Folge gemacht. Und Joel, für dich war es auch das erste Mal, dass du so öffentlich auch über das Thema gesprochen hast. Und wir waren auch sehr, sehr gerührt und gespannt von diesem Thema, weil wir so glücklich waren, dass wir dich einladen durften. Weil es ging um das Thema Transidentität. Wie kann ich das Thema verstehen? Wie geht es jemandem, der das Gefühl hat, irgendwie passt meine Geschlechtszugehörigkeit gar nicht zu dem, wie ich mich eigentlich so fühle. So. Und deswegen sind wir ganz, ganz glücklich, dass ihr drei jetzt da seid und wir über die Themen mentale Gesundheit mit euch sprechen können. Und ich bitte euch zu uns und um einen herzlichen Applaus. seid bestimmt schon ganz gespannt, welche Fragen und welche Themen es gibt. Und bevor wir starten, haben wir eine ganz neue Frage bei uns in den Podcast eingebaut, die wir auch hier unseren Gästen stellen wollen. Und zwar die Frage, gibt es irgendein Symbol, ein Gegenstand, der so ein bisschen was über euch aussagt, was euch wichtig ist und der mal anders ist in der Vorstellung als das, was wir so kennen?
Und der vielleicht auch ein bisschen sogar auch mit dem Thema mentale Gesundheit, richtig, das zum Beispiel genau, zu tun hat. Ja.
Genau. Und Insa, magst du vielleicht mal anfangen? Ich hoffe, das Mikro, genau, danke.
Ja, ich bin Insa, wie gesagt, ich bin heute hier, um über ADHS zu sprechen und ich habe mein kleines A6-Notizbuch mitgebracht, in dem meine gesamten Notizen der ersten zwei Semester stecken und das soll ein bisschen zeigen, dass ich ein bisschen meinen eigenen Weg gebraucht habe, um das mit dem Studieren hier zu schaffen und das war für mich einfach der Weg, ich kann das nicht kann nicht irgendwo Zettel rumfliegen haben, die ich verliere, ich habe da nicht so viel Platz, drumherum zu kritzeln und abgelenkt zu werden. Und genau, das ist für mich einfach das Symbol, dass jeder irgendwie seinen eigenen Weg finden muss, damit das klappt und dass das gut klappen kann.
Das heißt, du hast, ich will gar nicht so weit einsteigen, weil da kommen wir auch noch gleich zu. Aber das, was immer so rumfliegt, Stichwort ADHS, das was, vielleicht magst du es kurz, ganz kurz nur sagen, was die Thematik heißt. Wie du es übersetzen würdest für dich?
Ja, also Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung, Syndrom ist das Thema, auch wenn man über den Namen streiten kann. Weil ja, Aufmerksamkeitsprobleme sind auf jeden Fall da und Hyperaktivität, die ist bei mir aber halt oft eher im Kopf und hindert mich daran, mich auf Dinge zu konzentrieren. Sorgt aber auch manchmal dafür, dass ich mich sehr, sehr stark auf Dinge konzentriere und dann alles drumherum irgendwie vergesse. Und ja, ist eigentlich eine super vielseitige Störung, die vor allem bei Frauen zum Beispiel sehr unterdiagnostiziert wird und auch erst sehr spät diagnostiziert wird. Das war bei mir auch so. Und so erstmal ein Mini-Überblick über dieses komplexe Thema.
Vielen Dank.
Joja, bist du aufgeregt? Wie geht's dir? Ja, so ein bisschen. Aber es hält sich, also hier oben, wenn man dann hier mal so sitzt, dann ist es...
Okay. Aber es ist auch wirklich eine nette Runde hier. Ich finde, die ganzen netten Gesichter ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh Gott, gucken alle so kritisch. Sehr schön. Und du hast jetzt auch einen Gegenstand mitgebracht, der was über dich aussagt und vielleicht auch schon was mit dem Thema mentale Gesundheit zu tun hat. Vielleicht erzählst du mal, was der kleine Globus dann bedeutet.
Genau, also ich bin Joel, ich habe so einen kleinen Globus dabei. Ich bin transident. Und für mich bedeutet dieser Globus, also die Welt, einfach, dass ich sehr, sehr dankbar dafür bin, meine ja, Geschlechtszugehörigkeit auch ausleben zu dürfen. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass man das kann. Und gleichzeitig bedeutet der Globus aber auch so ein bisschen, dass ja, es mir einfach wichtig ist, auch zu reisen. Und ich häufig, wenn mir alles zu viel wird und ich irgendwie viel zu viel Stress habe, dann einfach mal raus muss irgendwo. Und ja, deswegen steht das so ein bisschen für beides.
Hast du ein Lieblingsreiseziel? Sagen würdest, wenn ich heute irgendwo mich hinbeamen könnte, dann dahin?
Nach Paris.
Tatsächlich. Ja.
Ja.
Und vielleicht magst du auch noch mal kurz sagen, Shirley hat es ja kurz schon angerissen, aber transident zu sein, was bedeutet das vielleicht ganz kurz für viele, die vielleicht auch von diesem Begriff noch nie was gehört haben?
Ja, also ich bin quasi im Körper einer Frau zur Welt gekommen. Ich bin im Körper einer Frau geboren, habe aber als Kind schon gemerkt, dass sich das alles überhaupt nicht richtig anfühlt. Und dann schneller, also relativ schnell gemerkt, dass ich eben transsexuell bin, ist ja nochmal ein anderer Begriff, und befinde mich jetzt an der, in der Geschlechtsangleichung. Das heißt, ja, ich möchte als männlich gelesen werden, nehmen Hormone und so weiter. Das, ja, versteht man darunter.
Ja, danke schön.
Danke.
Du kannst das immer so super erklären.
Ja.
Tia, du hast uns auch was mitgebracht. Was ist das? Was hast du uns mitgebracht?
Ja, hi, ich bin Pia. Ich habe, jetzt muss ich es nochmal abmachen, ich habe mein Armband mitgebracht. Das habe ich erst seit dem Sommer, aber es steht dafür, das ist in meiner Therapie so ein bisschen rausgekommen, dass meine Therapeutin mir den Tipp gegeben hat, einen Gegenstand vielleicht immer zu tragen in einer bestimmten Farbe. Der, die Farbe kam so auf in einer, so einer kleinen Rückführung. Und genau, es steht tatsächlich für mein inneres Kind, was ich immer dabei habe, um sie nicht mehr zu vergessen und immer mitzunehmen.
Und die Farbe, was bedeutet die für dich? Was symbolisiert die?
Wie? Also wir haben so eine, wie gesagt, so eine kleine Rückführung gemacht an so einen Moment, der bei mir sehr im Kopf geblieben ist, als ich ein Kind war. Und dann sind wir in so einen sehr schönen Status übergegangen. Und da ist so eine Farbe, also da hat sie mich gefragt, was für eine Farbe dieser Status hat, dieser Wohlfühlstatus. Und das war so beige. Und deswegen ist es so ein rosa-beiges Armband geworden.
Super. Das ist ja auch das, worum es uns geht. Wie schaffen wir das, uns daran zu erinnern? Oh, es gibt auch was, was ich Gutes machen kann zum Thema mentale Gesundheit. Dazu kommen wir ja dann später auch noch. Aber ich würde erst mal ein bisschen zurückspulen. Du hast ja schon gefragt, wie geht's dir, Joelle? Ich würde so gerne mal fragen, wie war denn das so, das erste Mal darüber zu sprechen? Irgendwie geht's mir nicht gut. Ich weiß gar nicht, wie ich das einschätzen kann. Pia, vielleicht fange ich bei dir oder geht's bei dir vielleicht auch gleich weiter, weil das habe ich dich noch gar nicht gefragt, wie sich denn so eine Depression und so ein Burnout anfühlt. Wie fühlt sich's an und welche Personen mit wem hast du überhaupt das erste Mal darüber gesprochen? Wie war das für dich?
Ja, wie fühlt sich das an? Also ich war sehr überfordert auf einmal. Also es hat sich so ein bisschen wie so ein Tsunami angefühlt. Es war jetzt so ungefähr vor 2,5 Jahren, dass es das erste Mal so stark war. Das kam in einer Beziehung so, wurde das so deutlich, weil mein Freund sich damals entschieden hat, ins Ausland zu gehen. Und ist generell auch keine schöne Situation, auf jeden Fall. Aber ich habe gemerkt relativ schnell, dass da auch noch viel mehr dahinter steckt als die Situation, die wir beide gemeinsam haben oder hatten. Und dann habe ich mich an die psychologische Beratung der Fresenius gewendet und bin auf Sven gestoßen. Mhm. Und das war sehr befreiend auch, weil Sven der Erste war, der dann auch als Profi das Thema anerkannt hat. Und daraufhin habe ich mir dann einen Therapieplatz gesucht. Genau, und wie sich das sonst so anfühlt. Also ich habe halt sehr viel, als erstes habe ich sehr viel verdrängt und versucht, es selbst zu lösen, bis ich dann eben mich meine psychologische Beratung gewandt habe. Und dann wurde es etwas leichter, aber es hat auch eine ganz schön lange Zeit gedauert. Es war sehr, ich war sehr überfordert mit allem. Ich habe da gerade meine Masterarbeit schreiben wollen. Die ist nicht so gut geworden, ehrlich gesagt. Das ist jetzt auch nicht so schlimm, aber ich war nicht so wirklich fähig, mega produktiv zu sein. Und das hatte dann auch wieder Gewissensbisse zur Folge und so weiter und so fort. Und ja, so ungefähr hat sich das angefühlt.
Und da sind wir so ein bisschen auch wieder, weil sie wissen auch der Unterscheidung zwischen so körperlichen und psychischen Leiden, dass wir die manchmal gar nicht so richtig ernst nehmen. Und das erlebe ich auch ganz häufig in der Beratung, dass Studierende sozusagen sich immer ganz viel Selbstvorwürfe machen, wenn sie irgendwie bei der Bachelor- oder Masterarbeit nicht weiterkommen, wenn sie zum Beispiel eine Depression oder Angststörung haben. Und ich immer sage, ja, wie soll das denn auch funktionieren? Also das kannst du ja wahrscheinlich auch gut beschreiben, dass man irgendwie eine Depression hat, irgendwie morgens nicht aus dem Bett kommt, sich nicht konzentrieren kann. Wie will man da irgendwie eine akademische Arbeit schreiben? So, und ich glaube, da geht es auch darum, und das ist wahrscheinlich auch bei dir so ein Prozess gewesen, das erstmal auch ernst zu nehmen als Erkrankung, kann ich mir vorstellen.
Ja, absolut. Also ich meine, privat studiert und wollte es dann auch durchziehen und habe dann nicht gesagt, oh, jetzt nehme ich mir mal ein Urlaubssemester. Also ich habe es dann auch gemacht, aber rückblickend hätte ich mir wahrscheinlich eher eine Pause genommen, als dass ich mich da durchquäle.
Insa? Shirley hat ja schon gesagt, bei dir ging es um das Thema ADHS und die ADHS gab es ja auch schon vor deinem Studium und hatte ich das ganze Studium begleitet und vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, inwiefern dich die ADHS begleitet hat. Und vielleicht steckt da ja auch so ein Stück weit so ein Prozess dahinter, weil man kommt erstmal ins Studium rein und das kennt die Ärzte vielleicht auch nicht, aber die in höheren Semestern sind plötzlich, kommen ja auch ganz viele Herausforderungen auf einen zu, irgendwie Referate, Prüfungen. Wie war das für dich und wo hast du da vielleicht schon die ADHS gemerkt und wie bist du damit umgegangen?
Also ich war schon seit kurz nach dem Abi in Therapie und da haben wir halt so das Thema, eigentlich ging es erst um Schlafstörungen und um Depressionen und dann kam irgendwann die Idee, dass da auch eine ADHS hinterstecken könnte, was ADHS bedingt halt oft andere Krankheiten oder geht einher mit anderen Krankheiten. Und dementsprechend habe ich mich vor dem Studium, wie du schon sagst, schon mit ADHS beschäftigt. Und als dann aber das Studium losging, habe ich schon gemerkt, dass es nochmal ein ganz andere Herausforderung ist, weil man sich viel mehr selber strukturieren muss und selber Entscheidungen für sich treffen muss, als das jetzt in einem Schulalltag der Fall ist. Und ein Weg für mich zum Beispiel damit umzugehen war, dass ich tatsächlich zu den Dozierenden am Anfang hingegangen bin und gesagt habe, ob das denn okay ist, wenn ich mit einem Kopfhörer Musik höre. weil ich mich dann besser konzentrieren kann. Klingt jetzt für einige wahrscheinlich ein bisschen kontraintuitiv. Und so ist mir das halt immer wieder begegnet. Ich bin damit sehr offen umgegangen, habe da mit sehr vielen Leuten drüber gesprochen. Und ja, war damit einfach täglich konfrontiert, einen Weg zu finden und damit umgehen zu können, wenn ich mal wochenlang auch nichts schaffe fürs Studium. Das war bei mir einfach so, weil ich halt Phasen habe, wo ich ja mehr oder weniger nichts tue. Und dann habe ich halt Phasen, wo dann der Stress groß genug ist, dass ich es dann schaffe. Ja, und dann halt aber auch irgendwie durcharbeite. Dann war es für mich wichtig, da meine Anzeichen zu erkennen und auch ein Unterstützungsnetzwerk zu haben. Ja, das sind so die ersten Sachen, die mir dazu einfallen. Ja.
Genau, und so hast du auch schon gesagt, das eine Thema war ADHS, aber es schließt noch viele Themen an. Und so geht es, glaube ich, allen, die auch hier sind. Da steht manchmal die Diagnose gar nicht mal nur so alleine da, sondern da gibt es noch ganz viel, was drumherum im System anstrengend ist, herausfordernd ist. Und sowohl im Alltag als im Studium einfach auch schon lange gärt und womit viele, was ja unsere Erfahrung auch ist als Therapeutin, womit viele einfach sehr, sehr zu tun haben und sich noch nicht so trauen zu zeigen. So. Und Joy, wie ist das für dich? Die Fresenius hier, das Studium war ja ganz entscheidend auch für dich, dich zu zeigen und deine Schritte so zu machen. Was war für dich denn die Herausforderung mit deinem Thema und mit deiner Sichtbarkeit und mit deinem Sein, hier täglich herzukommen, mit den Mitstudierenden? Was war da schwierig und was ist vielleicht auch gut gelaufen?
Man muss dazu sagen, dass ich eigentlich ein Semester vorher schon angefangen hatte mit dem Bachelor. Ich habe aber dann war bei der Begrüßungsrunde dabei und dann habe ich gekniffen. Ich habe mich nicht getraut, weil ich einfach noch so gefangen in mir war und auch noch ganz anders gelesen wurde. Es war wirklich ganz am Anfang meiner ganzen Reise und habe dann noch ein halbes Jahr gewartet, habe mich dann mental stark genug dafür gefühlt anzufangen. Und dann relativ schnell gemerkt, dass ich mir gar nicht so einen Kopf hätte machen brauchen. Ich meine, es liegt jetzt natürlich auch daran, dass ich Psychologie studiert habe. Wäre komisch, wenn jetzt gerade in diesem Umfeld alle da jetzt irgendwie total kritisch drauf reagieren auf meine Geschichte. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass, also ich bin auch ähnlich wie Insa dann vorher immer in den Kursen an die Dozierenden herangetreten, habe gesagt, also wäre es irgendwie möglich, mich dann mit R irgendwie aufzurufen und meinen Wunschnamen zu benutzen und so weiter, war überhaupt kein Problem. Und auch im Studienkurs an sich habe ich super schnell Anschluss gefunden, was mich wirklich überrascht hat, weil ich schon auch so ein bisschen Angst entwickelt habe, also auch schon ganz lange davor. Und was ich auch super finde, ist, dass ja hier auch die Toiletten, also es gibt ja auch Unisex-Toiletten hier, also geschlechtslose Toiletten quasi, finde ich auch super, weil es auch einfach keine Selbstverständlichkeit ist. Und das hat es mir einfach sehr leicht gemacht, von Anfang an eigentlich.
Was sind denn so am Anfang eure Befürchtung gewesen? Was ist, wenn ich erzähle, dass ich da und damit zu tun habe oder Schwierigkeiten habe oder ich vielleicht auch eine Diagnose bekomme einer psychischen Erkrankung? Wie ist das für euch gewesen, das zu hören und euch damit ein bisschen anzufreunden? Wie war so eure Reise? Ich nehme mal das Reise-Stichwort auf, weil ich das Wort ganz schön finde dazu.
Also ich hatte am Anfang einfach große Angst, ausgeschlossen zu werden. Und natürlich, also gerade wenn man transsexuell ist, dann ist es ja so, dass man nicht von vornherein direkt als das zugehörige Geschlecht gelesen wird. Ich sah nach außen einfach noch sehr weiblich aus, ich hatte noch alle weiblichen Geschlechtsorgane und so weiter. Man sah mir einfach an, dass ich eigentlich im Körper einer Frau geboren wurde. Und das ist natürlich super schwierig. Man kommt immer irgendwo in Erklärungsnot, muss immer erklären, was ist eigentlich los und warum will ich jetzt mit R angesprochen werden. Und davor hatte ich einfach große Angst. Hat sich dann im Endeffekt gar nicht so schlimm herausgestellt. Aber natürlich jetzt so im Retrospekt, jetzt werde ich anders wahrgenommen und so, war es schon, schon etwas, wovor ich sehr nervös war. Und gerade auch in solchen Situationen wie Vorträgen oder sowas. Also jetzt vor 2-3 Jahren hätte ich es mir nicht vorstellen können, bei einem Live-Podcast irgendwie dabei zu sein. Das hätte ich mich überhaupt nicht getraut. Das waren schon solche Situationen, die mir schwer gefallen sind. Ja.
Wie war das bei dir? Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du auch so ein bisschen Zeit gebraucht hast, dich auch mit der Diagnose Depression anzufreunden. Und das ist ja auch nichts, wo man sagt, so mit Anfang 20, yeah, ich habe eine depressive Episode. Kannst du mal beschreiben, wie du auch gelernt hast, vielleicht ein Stück weit auch die Störung zu akzeptieren oder irgendwie ja zu akzeptieren, dass sie irgendwie da ist und was dir vielleicht dabei geholfen hat?
Also genau, ich fand es in meinem Freundeskreis gar nicht schwierig, weil ich ganz tolle, das ist auch eine davon, ganz tolle Freundinnen in meinem Umkreis habe. Das heißt, im Freundeskreis fiel es mir nicht schwer und auch ähnlich wie bei dir habe ich in meinem Studiengang zum Beispiel da auch, ich habe Human Resources studiert, also Menschen, die die den Themen sich eher bewusst sind. Meine größte Hürde war es eigentlich auf der Arbeit, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, wo ich auch noch bis dieses Jahr im Sommer war, das da zu thematisieren, habe ich mehr oder weniger eigentlich fast gar nicht gemacht, obwohl es eigentlich ganz gut gewesen wäre. Also ich habe es dann bei meinem ehemaligen Chef nochmal angesprochen und auch da ähnlich wie bei dir Angst vor Ablehnung und es ist auch ein relativ eingesessener Konzern, da ist das Thema auch überhaupt nicht groß und populär und ja, dann so ein bisschen alteingesessene Meinung von mir auch noch, dass junge Menschen ja eigentlich mitten im Leben stehen sollten und gerade zum Beginn der Karriere ja eigentlich total euphorisch sein sollten. Und ich das aber eigentlich gar nicht gefühlt habe. Es war so schon sehr schwer, das für mich zu akzeptieren, dass es aber so ist.
Und das kann ja auch so ein belastendes Stereotyp sein. Das kennt ihr vielleicht auch irgendwie. Man denkt, okay, vielleicht sagen eure Eltern, Leute aus der Familie, so die Studienzeit ist die beste Zeit des Lebens. Und wenn man dann in der Zeit denkt, ja, aber mir geht's gerade gar nicht gut, kommt dann auch dieser Erwartungsdruck dazu zu sagen, weil eigentlich sollte das doch die beste Zeit meines Lebens sein. Und jetzt bin ich in einer depressiven Episode. Was war für dich so der Schlüsselmoment, der vielleicht auch dir geholfen hat, das irgendwie auch zu akzeptieren, dass es einfach so ist, wie es ist in dem Moment?
Tatsächlich das Gespräch mit dir, weil, wie gesagt, weil jemand vom Fach mal gesagt hat, hey, das ist ein Thema, damit kannst du auf jeden Fall mal in eine Therapie gehen und da ist viel mehr dahinter. Ich dachte halt da noch in dem Moment, dass es sehr oberflächlich sich noch um meine Beziehung dreht und sowas. Und da habe ich gemerkt, weil du hast mir dann die Frage gestellt, ob ich dieses Gefühl schon aus früheren Zeiten kenne. Und da ist mir dann sehr schnell klar geworden, dass da ist noch viel mehr, was ich mir jetzt mal angucken darf.
Das ist ja auch eine Frage, die uns ganz oft begleitet, auch in den Beratungen und Therapien. Bin ich denn überhaupt schon krank genug, überhaupt zu kommen? Ich funktioniere noch in so. Und das ist ja das Fiese an dem Thema mentale Gesundheit, dass Menschen einfach sehr, sehr gut noch funktionieren und gleichzeitig nach außen hin das ganz schick aussieht und innen bröckelt aber schon ganz viel. Und das baut sich eigentlich schon eine Qualifizierung auf, was es ja auch schwieriger macht. Und von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass das einfach auch ein Stück weit dauert, bis dann die Hilfesuche auch dann wirklich auch passiert. Und wahrscheinlich gibt es auch immer ganz viele Ambivalenzen, so können wir das zumindest auch. Ach, jetzt geht's mir wieder gut, ach nee, dann warte ich lieber noch. Und irgendwann gibt es dann manchmal auch Impulse von außen, wo dann vielleicht gesagt wird, Mensch, ich kenne da jemanden und da kannst du ja vielleicht mal hingehen. So. Und wenn im Betrieb keine Sichtbarkeit für das Thema da ist und man so gefühlt gar keine Offenheit dafür hat, dann ist es schwierig, sich das auch zu nehmen. Ja. Wie war es bei dir, Insa, mit der Akzeptanz? War die radikal schleichend? Wie war es bei dir?
Also ich hatte auch am Anfang Angst, Leute zu nerven, weil ich mit meinem ADHS einfach oft irgendwie den Faden verliere und dann ohne Ende und viel zu schnell rede und von Thema zu Thema hüpfe und Sachen vergesse. Und war da aber auch im Psychologiestudiengang, glaube ich, damit gesegnet, dass die Leute da offener für waren und ich da nette Leute gefunden habe. Die Diagnose war für mich sehr leicht zu akzeptieren, weil ich einfach jahrelang schon die Probleme hatte und dann endlich verstanden habe, warum ich jetzt die Probleme habe. So. Und insofern dann habe ich auch Hilfe bekommen, endlich irgendwie mit 21 endlich Medikamente bekommen, die, ich sag mal, der junge Zappel Philipp, dieses klassische ADHS-Kind, teilweise schon mit 10 bekommt. Insofern war ich super happy, dass es endlich erkannt wurde und ich Medikamente bekommen habe, die mir wirklich unglaublich geholfen haben und helfen. Und insofern stehe ich eigentlich wirklich gut mit meiner Diagnose oder mit meinen Diagnosen. Und was mir eben so eingefallen ist, ist, für mich war das ein Riesenthema. Ich habe während des Abis auch super gut funktioniert. Ich hatte irgendwie Nebenjobs und Ehrenamt und gute Noten und weiß ich nicht was. Und ich hatte dann tatsächlich vor dem Studium sehr, sehr große Angst, dass ich mich entscheiden muss zwischen psychischer Gesundheit und Produktivität, weil ich einfach nach dem Abi, nach dieser sehr aktiven Zeit, dann auch einen Burnout hatte und dann halt entscheiden muss, das Gefühl hatte, ich muss jetzt entscheiden, entweder ich schreibe gute Noten und setze dafür meine psychische Gesundheit aufs Spiel oder ich gucke halt auf meine psychische Gesundheit und auf meinen eigenen Frieden und dann schaffe ich aber das Studium nicht. So, und das war eine große Angst von mir. Und das hat auch eine Weile gedauert, bis ich beides irgendwie unter einen Hut bekommen habe. Weil die erste Klausurenphase war furchtbar für mich, die erste Physikklausurenphase. Da ging es mir wirklich schlecht. Und später im Bachelor ging es mir dann auch nochmal wieder schlecht. Das sind auch einfach Phasen gewesen. Und kann ich jetzt auch gar nicht sagen, wie genau ich das geschafft habe. Aber mit der Zeit, Körperanzeichen und psychische Anzeichen irgendwie kennenzulernen. Okay, ich merke, wenn ich schlechter schlafe, dann sollte ich ein bisschen den Uni-Alltag mal ein bisschen weiter hinten anstellen, ein bisschen mehr auf meine Gesundheit achten und das irgendwie in Balance zu bringen. Ein gruseliges Thema, weil ja der Abschluss ist einem ja auch irgendwie wichtig. Also man will ja jetzt auch nicht, man geht ja nicht hierher und zahlt viel Geld und steckt da viel Arbeit rein, um dann am Ende das irgendwie nicht hinzubekommen. Das war auch ein großes Thema irgendwie.
Und ich kann mir vorstellen, dass es bei euch allen wahrscheinlich immer noch so ein Kampf ist. Auf der einen Seite so das Thema Funktionieren und auf der anderen Seite aber auf die mentale Gesundheit achten. Und manchmal ist das vermutlich auch immer noch ein Konflikt. Also ich glaube, das kennen wir alle ja auch, wenn wir sozusagen alle Erwartungen erfüllen, unserer Umwelt, von dem, was wir im Studium schaffen wollen, dann passt das nicht so richtig mit körperlich und psychisch gesund bleiben zusammen. Und ich glaube, das ist für viele Menschen mit mentalen Herausforderungen ja immer auch das Thema, wie gehe ich so mit Grenzen um? Und auch wenn es einem besser geht, gibt es ja trotzdem irgendwie den Moment, wo man merkt, da komme ich jetzt an so eine Grenze und eigentlich für meine Depression oder um nicht in die Depression zum Beispiel zu kommen, wäre es besser, vielleicht jetzt ruhig zu machen, aber für das, was ich jetzt beruflich gerade erreichen will oder vielleicht der spannende Urlaub mit Freunden, der ansteht, der total lustig ist, aber emotional anstrengend, dafür passt es irgendwie nicht so gut. Was habt ihr da für einen Weg gefunden? Also kennt ihr diesen Konflikt? Und wenn ja, was habt ihr für einen Weg gefunden, mit diesem Konflikt auch umzugehen? Das ist ein bisschen schon angesprochen. Wie ist das bei euch beiden?
Also ich muss dazu sagen, ich habe ja zuerst meinen Bachelor gemacht und habe dann noch den Master drangehängt in klinischer Psychologie und da habe ich sehr stark gemerkt, dass es schon also für mich nochmal einen deutlichen Unterschied gebildet hat, diesen Master, also den Druck mit dem Master auch umzugehen in Vollzeit. Ich habe viel nebenbei gearbeitet und musste wirklich gucken, mit meiner mentalen Gesundheit da irgendwie Ausgleiche zu finden. Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, wenn mir irgendwie alles zu viel geworden ist, dann bin ich einfach mal bei ein paar Vorlesungen nicht dabei gewesen und einfach mal irgendwo hingefahren. Aber auch so, ich habe versucht, viel zu lesen, viel mit FreundInnen zu machen, um so ein bisschen runterzukommen. Und auch dann nach dem Master im beruflichen Alltag, ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen zusammen, die machen es mir ganz leicht, sage ich jetzt mal so, von der Akzeptanz her auch und so weiter. Aber dennoch bleibt es, wie du ja auch schon meintest, einfach ein aktuelles Thema. Immer wird es wahrscheinlich auch generell in unserer Gesellschaft immer bleiben, da wirklich sich Auszeiten zu nehmen und darauf zu achten, wie es einem geht. Ja.
Ja, also ich kann das auch so unterschreiben und ich kenne das auf jeden Fall auch mit dem, ja, das wie ein Kampf ist, dass man immer wieder schauen muss, was man gerade erreichen möchte, wie gesagt, halt beruflich oder mit FreundInnen oder sowas und was eigentlich gerade möglich ist mental. Und ich gehe da momentan so vor, dass ich relativ rigoros auch noch weiter aussortiere und entscheide, was mir wirklich gut tut und was nicht. Also da bin ich immer in ständiger Übung und bin zum Beispiel auch nicht mehr bei dem Arbeitgeber. Also ich habe da gekündigt und will mich selbstständig machen. Also das ist auch nochmal ein anderes Thema, dass ich auch da nicht so meinen Purpose gefunden habe und den auch gern finden würde. Aber eben auch, weil da nicht so das Umfeld war, was ich gerne in meinem Leben hätte an Menschen und Themen und Arbeitsstrukturen, habe ich dann eben gesagt, okay, dann gehe ich jetzt. Und das war auch immer ein großer Schritt.
sprichst du was ganz Wichtiges an, was ja oft auch mit dieser Akzeptanz zu tun hat. Wenn ich akzeptiere, dass ich nicht so bin wie andere und ich auch nicht so funktioniere und ich herausgefunden habe, wie es denn funktioniert für mich, dann kann ich auch Abstand von diesem Vergleichen mit anderen auch immer finden und krieg so raus, was mein Ding so ist. Ne? Und das hat natürlich dann auch wiederum Konsequenzen und ist ja oftmals so ein Sprungbrett, wirklich seinen eigenen Weg zu finden und Dinge zu tun, die mental, mit denen man mental stabil bleibt. Was gibt es, was ganz Praktisches, was ihr also gelernt habt? So manchmal ist ja so eine psychische Erkrankung oder auch eine Herausforderung Fluch und Segen zugleich, dass man lernen kann, was tut mir eigentlich gut, man sich viel, viel besser auch kennenlernt, was manchmal schmerzvoll ist und gleichzeitig ja auch sehr, sehr wertvoll. Gibt es so was, was euch die Diagnose oder das Thema auch ein bisschen gelehrt hat, was ihr sozusagen an Positivem auch rausziehen konntet?
Also bei mir auf jeden Fall. Ich sehe das schon als, ja, es vielleicht hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig an, aber ich sehe es schon als Art Geschenk, weil es mich eben dazu motiviert hat, im Freundeskreis, auf der Arbeit, im Familienumfeld die Sachen zu sagen, die ich wirklich fühle und die Schritte zu gehen, die sich für mich richtig anfühlen. Was mir ganz doll geholfen hat, war mein Hobby Tanzen. Also das hat meine Therapeutin mal so schön auf den Punkt gebracht. Sie hat dann gesagt, dass Tanzen der erste Schritt war, wo ich ausgedrückt habe, was ich fühle, ohne es sagen zu müssen. Und dass dann das Sagen müssen und dann das, die Gefühle fühlen vor anderen so die nächsten Schritte waren. Und das passt total gut. Und jetzt ist noch hinzugekommen, Yoga machen tatsächlich, weil ja, es sehr hilft, auch wieder mal Ruhe im Kopf zu bekommen und wirklich zu merken, dass man dreht sich ja generell sehr viel um seine Themen oder ich drehe mich sehr viel um meine Themen. Und wenn ich Yoga gemacht habe oder meditiert habe, dann ist da mehr Ruhe. Das ist sehr angenehm.
Also mir hat der Weg auch sehr geholfen zu verstehen, für mich auch, dass keine Gesellschaft und kein Mensch einem eigentlich sagen kann, wer man zu sein hat. Das ist auch eine Sache, die ich jetzt in der Arbeit mit, also als Lerntherapeut mit den Kindern und Jugendlichen versuche weiterzugeben, weil das einfach super wichtige Themen sind, zu sagen, egal was du denkst, was in dir steckt oder wer du bist, du solltest immer versuchen, das auch ausleben zu können und zu dürfen. Und das sehe ich auch als Stärke, also die ich davon auch gelernt habe, mich nicht so sehr an alles immer anzupassen oder jedem gefallen zu wollen, weil ich damit wirklich lange ein großes Problem hatte, so dieses typische People-Pleaser-Ding eben auch. Ja, und das habe ich definitiv aus dem Weg auch gelernt.
Ja, da würde ich mich eigentlich anschließen. Also so dieses Thema sich selber auch ernst nehmen. Das hatten wir auch schon, dieses bin ich eigentlich krank genug, um mich jetzt irgendwie zu beschweren oder um Hilfe zu suchen. Und meine Therapeutin hat mal gesagt, dass es eigentlich egal ist, ob man jetzt in 3 Meter tiefem Wasser ertrinkt oder in 50 Meter tiefem Wasser ertrinkt. Wenn man ertrinkt, dann ertrinkt man so. Und das ist jetzt keine wunderschöne Metapher, daran zu denken. So. Aber wenn es mir gerade schlecht geht, dann geht es mir gerade schlecht. Und dann suche ich mir Hilfe. Und das ist auch, ist ja einfach so, dass wir Menschen sind soziale Wesen. Ne? Andere Tiere können direkt laufen. Wir rufen erstmal nach Hilfe, weil wir halt nicht laufen können. So. Und einfach nach Hilfe fragen war für mich ein sehr, sehr, sehr unangenehmes Thema. Habe ich sehr ungerne gemacht. Aber es war für mich total wichtig, zum Beispiel, weil ich brauchte Struktur, weil ohne Struktur habe ich nichts gemacht. Und wenn ich mir selber Struktur gegeben habe, habe ich gedacht, naja, wer hat die schon aufgestellt? So, ne? War ja ich, kann ich ja auch einfach drumherum tanzen und ignorieren. Und dann hat es mir halt geholfen, wenn dann auch ganz blöd bin ich wieder meinen Eltern gesagt, ihr wirst mich dann in der Zähne zu putzen. So, dann ist man halt mal wieder 12, dann ist das halt so. Das war für mich ganz, ganz wichtig, da auch so ein bisschen die Scham beiseite zu schieben und Leute um Hilfe zu bitten.
Ich würde den Faden gerne mal aufnehmen mit deinen Eltern, weil ich finde, das ist auch immer ein spannender Punkt. Wenn man mit Anfang 20 das erste Mal eine psychische Krise oder eine psychische Herausforderung hat, fällt das ja eigentlich genau in die Phase, wo man sich so ein bisschen vom Elternhaus ablöst, wo man eigentlich sagt, ich bin jetzt zu Hause raus, ich will gar nicht mehr eure Hilfe, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und dann kommt man irgendwie in eine psychische Krise oder vielleicht sogar in eine psychische Störung. Und die Frage, wie umgehen mit den Eltern, weil das wisst ihr vielleicht auch irgendwie, ist man in so einer Lebensphase, da ist man irgendwie auf der einen Seite noch ganz nah dran an den Eltern und gleichzeitig will man eigentlich Abstand herstellen. Vielleicht magst du das erzählen, weil du gerade schon gesagt hast, dass du deine Eltern da auch um Hilfe gebeten hast, aber wie war das bei dir und vielleicht auch bei euch, so ein Prozess auch mit euren Eltern umzugehen? Weil einerseits ist natürlich auch da so ein bisschen die Frage, wie sage ich es ihnen? Weil da natürlich auch ein bisschen immer auch drin steckt, klar, machen wir uns nichts vor, haben unsere Eltern natürlich auch einen kleinen oder großen Anteil daran, dass wir irgendwie eine mentale Herausforderung auch entwickeln. Deshalb finde ich es ganz spannend, vielleicht auch viele, die hier sind, einmal zu gucken, wie seid ihr mit den euren Themen, mit euren Eltern umgegangen und vielleicht, welche Reise seid ihr da auch gegangen?
Ja, bei mir war es ja, wie gesagt, alles schon ein bisschen vor dem Bachelor. Da habe ich auch noch gerade noch so zu Hause gewohnt, als ich angefangen habe, in die Therapie zu gehen. Aber das waren auch sehr schwere Gespräche, wenn ich dann halt in der Therapie war und dann bin ich nach Hause gekommen und habe erzählt, ja, wir haben heute darüber geredet, wie es mir so mit meiner Kindheit ging und dass ich mich kaum an meine Kindheit erinnern kann. Und dann waren meine Eltern so, nein, das stimmt doch gar nicht. Und ich war so, naja. Doch schon, also da war auch ganz viel
Vermeidung.
Ja, klar, so also es war, die haben sich, ich habe Riesenglück, ich bin da super privilegiert, die haben sich dann belesen und informiert und haben mir ganz viel zugehört und mich unterstützt bei allem. Das weiß ich, dass das Privileg auf jeden Fall nicht alle haben und da würde ich dann raten, sich andere Leute zu suchen, also nur weil man blutsverwandt ist, muss es jetzt nicht die Familie sein, sondern andere Leute können einem da genauso helfen. Und insofern habe ich da sehr viel Glück gehabt. Für mich war eher das Problem so ein bisschen eben dieses, ich will doch jetzt eigentlich ausziehen und selbstständig sein und will jetzt eigentlich gar nicht, dass meine Eltern mir helfen müssen. Das war so ein bisschen eher das Problem. Aber da musste ich dann halt einfach über meinen Schatten springen. So, und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Weil sonst wäre es irgendwie, wenn ich mich mit den Themen nicht beschäftigt hätte, dann wäre es später viel schlimmer gewesen. Also die psychische Gesundheit meldet sich und es ist besser, man nimmt die direkt ernst, als wenn man dann später alles auf Arbeit kriegt.
Ja, ich muss dazu sagen, ich komme aus einem ganz, ganz kleinen Dorf an der Grenze von Bayern, sehr konservativ. Man kann sich vielleicht vorstellen, auch so mit meiner Geschichte, dass das ein bisschen schwierig alles da war und ich habe das auch lange Zeit alles so ein bisschen verdrängt und wurde auch halt sehr in diese weibliche Rolle eben auch hinein erzogen. Ich will meinen Eltern da aber keinen Vorwurf machen, die haben das auch einfach nicht gemerkt früh genug. Habe dann aber irgendwann realisiert, oh okay, da ist irgendwas, ich muss hier raus, ich muss in eine Stadt, Hamburg, war dann, also bin dann mehr oder weniger hierher geflüchtet aus meinem kleinen Dorf in Bayern. Und habe mich dann auch geoutet von meinen Eltern und immer mal wieder so ein bisschen Fachliteratur und so das ein oder andere Transbuch so zu Weihnachten geschenkt oder sowas. Ja, und das war da, also es gab am Anfang, muss man dazu sagen, war es schon wirklich schwierig. Also ich hatte viele Gespräche und auch solche, dass dann meine Mutter dann irgendwie gesagt hat, ja, aber du willst dich dann nicht umoperieren lassen, oder? Und dann so, ja, also eigentlich schon. Ja, also es war schon schwierig, auch diese Akzeptanz. Man muss aber dazu sagen, ähnlich wie bei dir, bin ich da wirklich privilegiert, weil meine Eltern sich sehr belesen haben und auch generell ein offenes Mindset haben, also auch mir als Kind schon mit an die Hand gegeben haben. Die haben sich da immer so ein bisschen abgehoben von diesem sehr traditionellen Umfeld. Einfach war es aber trotzdem nicht immer, sage ich jetzt mal so.
Ja, bei mir ist es auch ähnlich. Also erstmal war es relativ leicht. Also ich konnte meinen Eltern schon immer sagen, wenn es mir nicht gut ging oder geht, das bleibt auch so. Da war es dann erst so, dass ich dann auf die ganze Beziehung und Trennung und ne, Freund im Ausland und so und alles gar nicht so leicht darauf geschoben. Das konnten sie noch gut greifen. Dann habe ich irgendwann, als es dann ja auch Richtung innere Kindarbeit ging und tatsächlich, was du auch gesagt hast, vielleicht sind da ja auch Anteile aus der Erziehung, die dann auch das ausgelöst haben, ohne ihnen einen Vorwurf machen zu wollen, das war super schwer. Und da gibt also das Gespräch in der Tiefe habe ich auch mit denen noch nicht geführt. Ich glaube, es muss vielleicht auch nicht mehr geführt werden, bin ich mir gar nicht so sicher. Ich habe erzählt, welche Themen mich jetzt so begleiten und da gibt es so ein wechselndes Gefühl ab und zu von meinen Eltern, je nachdem, wie sie es gerade halten können. Also sie sind super bemüht und mich immer aufzufangen, aber ich glaube, dass sie es nicht ganz greifen können. Also ich habe schon auch mal den Spruch gehört, ich habe denen erzählt, dass mein größtes Thema halt die Einsamkeit ist und dass ich mich sehr viel allein und einsam fühle. Und da hat meine Mutter gesagt, allein sein, allein sein, bist du gar nicht allein. Und nur deswegen, also das ist bei mir nicht ganz so, dass meine Eltern das so annehmen. Aber trotzdem ist da eine schöne Basis.
Ja, schön, dass du das auch nochmal sagst. Es gibt ja, ja manchmal gute Momente, wo es sinnvoll ist, das anzusprechen mit den und den Personen und manchmal eben auch nicht. Da sind vielleicht andere bessere GesprächspartnerInnen oder man kann erstmal ein bisschen vorfühlen, wie sich es dann letztendlich auch so anfühlt. Und es gibt ja ganz oft auch ja, starke Vorurteile oder auch Missverständnisse über ein Thema. Was ist euch denn so begegnet an Fragen, die so kamen, wo ihr sagt, hä, wie, kommst du denn darauf? Also was ist denn so mit ein größtes Missverständnis über euer Thema? Fällt euch was ein?
Kann ich vielleicht gleich einsteigen, weil es ganz mehr was zu dem, was meine Mama gesagt hat. Sie hat auch schon mal gesagt, dass unsere Generation nicht aufpassen muss, dass sie nicht übertherapiert ist und die Leute ein bisschen zu viel zur Therapie gehen. Und das ist, glaube ich, das Krasseste, was ich gehört habe. Also wie gesagt, in meinem Freundeskreis schreien alle Juche und sagen, oh, super, ich habe ja auch eine Therapie gemacht oder sind in Therapie oder wollen eine Therapie machen. Also das ist da ganz anders. Ja, das ist, glaube ich, das Krasseste, was ich gehört habe.
Ja, bei mir ist es eigentlich immer so, also die krassesten Fragen beziehen sich immer aufs Geschlecht, also auf die Geschlechtsorgane sozusagen. Und da frage ich mich auch immer, also man würde ja jetzt auch nicht bei Menschen, die zufrieden mit ihrem Geschlecht sind, irgendwie fragen, was die in der Hose haben. Das finde ich immer so ein bisschen, aber irgendwie scheint es da auch keine Scham zu geben. Also es wird immer direkt danach gefragt. Das ist so das, was mich eigentlich am meisten befremdet, würde ich jetzt mal sagen. Und ansonsten gibt es natürlich gegenüber Transsexualität jede Menge Vorurteile, weswegen ich es auch so wichtig finde, dass solche also Aktionen wie hier jetzt zum Beispiel möglich sind oder auch mit uns trotzdem ins Gespräch zu gehen und so weiter. Weil natürlich, wir beantworten so viele Fragen, wie es uns geht, wenn es jetzt nicht unbedingt die Was-ist-in-der-Hose-Frage ist, um da einfach auch so ein bisschen Informationen zu verbreiten. Weil ich glaube, es ist natürlich schon für viele ein Thema, wo sie sich nicht so viel drunter vorstellen können, wo sie so ein bisschen auch vielleicht Berührungsängste damit haben. Und das braucht man eigentlich gar nicht. Ja.
Das Erste, was mir jetzt eingefallen ist, ich rede, ja, wie gesagt, offen über ADHS, wenn das Thema aufkommt. Und da wurde ich gefragt, aber du willst doch jetzt nicht wirklich dein Leben lang Medikamente nehmen, oder? Und ich war so, willst du dein Leben lang eine Brille tragen? Nein, aber wenn es hilft. Also das ist ja das, was mein Körper alleine nicht hinbekommt. Und ja, dann unterstütze ich ihn damit, so wie mit einer Sehhilfe. So war es für mich auch mit dem Ritalin sehr. Und das andere waren meine Großeltern, die das nicht eingesehen haben, weil sie meinten, dass ich ja früher schon auch still sitzen konnte. Und da zwei Sachen zu. Zum einen ist dieses Rumzappeln halt, wie gesagt, nur eine Ausprägung, ein Symptom von ADHS. Und das andere ist auch super interessant, dass ich in der Kindheit tatsächlich nicht so wirklich Symptome gezeigt habe. Liegt auch daran, dass ich da mich sehr ausleben durfte. Also ich durfte jeden Monat mein Hobby wechseln. Dann ist es auch, dann ecke ich ja auch nicht an. So Symptome treten ja eigentlich erst auf, wenn man nicht so sein kann, wie man es gerade braucht. So, sondern wenn man sich irgendwie einschränken muss oder irgendwie äußerliche Faktoren einen daran hindern. Und dadurch, dass ich nicht stillsitzen musste, konnte ich es dann halt auch mal für 5 Stunden in der Schule machen. So. Und aber ich verstehe schon, dass die ganz irritiert waren, weil die hatten halt dieses Bild ADHS, kann nicht stillsitzen, ist laut, ist abgelenkt. Und das war ich halt nicht. Und das ist auch ein Grund, warum ich viel aufklebe über das Thema.
Ja, und es geht so ein bisschen ja auch darum, sich auch von so äußeren Normen zu befreien. Also wer sagt denn, dass man nicht alle 3 Monate sein Hobby wechseln darf? Ich finde, da gibt es immer so ganz viele Sachen, die wir, oder sind wir auch wieder bei Erziehung oder gesellschaftlichen Normen, wo wir uns das Leben viel schwerer machen, als wir eigentlich müssen. Also es gibt ja Dinge, die machen unser aller Leben irgendwie schwer, an denen können wir nichts verändern, aber es gibt so viele Sachen, wo wir sagen, da können wir uns unser Leben so ein bisschen leichter machen. Ich würde gerne nochmal auf ein Thema so ein bisschen einsteigen. Ihr seid ja alle Therapie erfahren. Und das ist ja für ganz viele, die vielleicht noch keine Therapie gemacht haben, auch so ein bisschen so eine Black Box. Was also so, auch da gibt's bestimmt so Laienvorstellungen, so da geht man so hin und erzählt, wie es einem geht. Das gehört auch dazu, aber dazu gehört ja noch viel mehr. Und vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, wie habt ihr Therapie erlebt und was war vielleicht auch so das Eindrucksvollste an Therapie, weil ihr hattet vielleicht auch vorher ein Bild davon und wahrscheinlich hat sich davon einiges erfüllt, aber manches vielleicht auch nicht.
Ich habe sehr viele verschiedene Therapien ausprobieren dürfen. so formuliere ich es jetzt mal, also Verhaltenstherapie und Gestalttherapie und Ergotherapie, Musiktherapie und ich war auch mal in der Klinik, auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Und das ist vielleicht das eine Learning, dass ja, Gesprächstherapie ist eine Therapieform und würde ich jetzt mal aus dem Stegreif auch sagen, die häufigst verschriebene Therapieform, was so psychische Geschichten angeht. Aber es gibt auch, also Gestalttherapie war für mich zum Beispiel total spannend, weil ich immer sehr rational und kognitiv immer eher unterwegs bin und in meinem Kopf unterwegs bin. Und in der Gestalttherapie hieß es dann ja, jetzt musst du die Sachen mal fühlen. Und das war dann halt ein Riesenproblem und hat mir nicht so gut gefallen, weil es für mich viel, viel schwerer war, aber war eigentlich das Richtige. Also das ist so ein Learning, dass es nicht die eine Therapie gibt und dass es auch passieren kann, dass die erste Therapie nicht gut ist, weil es auch irgendwie mit der Therapeutin nicht matcht. Das ist auch wichtig. Und für mich war Therapie sehr, sehr hilfreich. Es war für mich teilweise, habe ich mich Woche zu Woche an den Therapiesessions lang gehangelt und dann irgendwann wurde es egaler und egaler und dann habe ich es weggelassen. Ich bin jetzt auch seit 2 Jahren nicht mehr in Therapie, nehme nur noch meine Medikamente, bin beim Psychiater regelmäßig deswegen, aber es ist einfach ein super Tool, wenn man denn Zugang dazu hat. Das ist natürlich schwierig, aber auch da kann man sich informieren und Wege finden. Und im Endeffekt würde ich es eigentlich fast allen ans Herz legen, mal in Therapie zu gehen. Aber das sehen andere Leute auch anders.
Da kann ich, glaube ich, ganz gut anschließen, weil ich gerade auch kurz überlegen musste, was vielleicht auch so ein Schlüsselmoment war. Und als du es gerade gesagt hast, ich hatte auch den Moment mit meiner Therapeutin, dass sie gesagt hat, wahnsinnig reflektiert und toll, wie sie das auf den Punkt bringen können, wie sie sich so fühlen, aber ich sehe das gar nicht.
Ja.
Und da dachte ich so,
Scheiße.
Hä? Ach so. Und dann hat sie gesagt, ja, Gefühle halt fühlen. Und da habe ich gesagt, ach so, okay. Und genau, dann waren auch so erste Übungen, also für mich selber weinen war gar kein Problem, aber dann auch vor FreundInnen zu zeigen, wie es mir geht und nicht nur zu sagen, wie es mir geht, war ein ganz, 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 ganz großer Unterschied. Also da habe ich erst gemerkt, wie viel Scham da wirklich ist, von der ich vorher gar nichts wusste, vor meinen Eltern zu weinen, wie gesagt, vor Freunden zu weinen. Und das war super befreiend, als ich das dann geübt habe und gemacht habe. Und ich kann mich dir auch nochmal anschließen, also ich habe erst eine Verhaltenstherapie gemacht und dann nochmal zusätzlich dazu innere Kindarbeit angefangen. Und das hat mich auch sehr gut auf dem Weg nochmal weiter begleitet. Ich glaube, es war eine schöne Abfolge davon, also erstmal in die Verhaltenstherapie zu gehen, weil ja auch gerade akut dieses Thema mit meinem Freund, dann Ex-Freund und sowas war, wirklich einmal kurz das auch mal aussprechen zu können und dann aber auch in die Rückführung zu gehen und wirklich zu gucken, was ist denn da passiert in der Kindheit.
Magst du aus deiner Sicht einmal kurz schildern, was das innere Kind ist? Weil also ich arbeite auch super gerne als Therapeut mit dem inneren Kind, als Schematherapeut, aber ich glaube, ganz viele haben vielleicht eine Idee, aber wissen vielleicht nicht so richtig, was du damit meinst. Also vielleicht kannst du nochmal sagen, also und was das vielleicht auch bewirkt hat, dass du dein inneres Kind kennengelernt hast.
Genau, also das Modell ist, dass man ein inneres Kind hat, ein Erwachsenen-Ich und ein Eltern-Ich. Meine ich, oder? Eltern-Ich? Oder ein kritisches Ich auf jeden Fall. Also vielleicht die Stimme, die vielleicht auch andere kennen, die dann sagt, du müsstest aber jetzt eigentlich noch das und das machen und jetzt nicht schlafen gehen, du musst eigentlich noch hier und da. Das ist so die kritische Stimme. Und das innere Kind ist eigentlich die Person in einem, die in der Kindheit vielleicht Sachen erlebt hat, die nicht so auf die Bedürfnisse abgestimmt waren. Also vielleicht, bei mir war es dann vielleicht ein Aufmerksamkeitsdefizit und ein Hilferuf, den vielleicht keiner gehört hat. Und das ist dann das innere Kind und das lebt halt in dem Modell in einem weiter und man kann sich mit dem inneren Kind auch wieder verbinden, wenn man das nicht so gemacht hat, so wie ich das hatte. Und genau deswegen ja auch das Armband, weil sie mich jetzt immer begleitet und wir uns dann damit beschäftigt haben in der Therapie, wie ich das innere Kind als Erwachsene, gesunde Erwachsene, gut unterstützen kann.
So, Robert hier.
Danke.
Genau. Ja, und Joël, bei dir, ist das, wie schwierig oder einfach war das, überhaupt einen richtigen Therapeuten, Therapeutin zu finden für dieses Thema?
Ja, da sprichst du eigentlich was ganz Wichtiges an. Es war nämlich sehr schwierig. Also ich war in Bayern bei einem Psychoanalytiker. Ich hatte damals noch überhaupt keine Ahnung davon, also von den verschiedenen Strömungen und so weiter. Ich bin einfach irgendwo hingegangen, wo ich halt Platz gekriegt habe. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das jetzt nicht meine Form der Therapie ist, die ich gebraucht hätte. Also ich habe überhaupt keine Vorurteile oder Vorbehalte, was die Strömung betrifft. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr hilfreich sein kann. Aber da wollte ich auch noch mal so ein bisschen auf dich eingehen, dass ich auch einfach finde, wenn man merkt, dass man sich super unwohl fühlt in der Therapieform oder vielleicht mit dem Psychotherapeutin oder mit der Psychotherapeutin, dass man dann auch keine Angst davor hat zu wechseln. Weil bei mir war es damals dann so, dass der Psychotherapeut eher so ein bisschen meine Transsexualität in Frage gestellt hat, weil ich Ohrringe trage. Das waren so Erfahrungen, die mich auch stark geprägt haben. Und als ich dann hier in Hamburg war und bei einem Sexualtherapeuten war, der mich sofort so angenommen hat, wie ich bin und eben eine richtige Therapie mit mir für meine Bedürfnisse gemacht hat, da musste auch ganz vieles wieder gut gemacht werden, was davor in der Therapie so ein bisschen vermasselt worden ist. Und ich habe es eigentlich von Anfang an gewusst, dass ich mich da nicht wohl fühle, aber dachte mir einfach, okay, nee, ich muss wohl so sein, Therapie muss wohl. Und ja, Therapie kann auch sehr, sehr anstrengend sein und kann auch manchmal mit Konflikten behaftet sein und so weiter. Aber wenn man dauerhaft das Gefühl hat, ich werde hier irgendwie überhaupt nicht ernst genommen oder mir wird etwas abgesprochen, dass man dann auch keine Scheu davor hat, dieses therapeutische Umfeld zu verlassen und nochmal sich neu auf die Suche zu begeben.
Ja, schön, dass du das auch immer so sagst, weil unsere Erfahrung ist auch, dass es manchmal mit einem, mit 20 Sitzungen auch gar nicht getan ist, weil da einfach viele, viele Dinge schon sich angestaut haben und man manchmal so ein bisschen rausfinden muss, was könnte vielleicht auch funktionieren und was kann ich vielleicht auch stützend auch im Alltag machen noch zusätzlich dazu und ist vielleicht dann auch nochmal Klinik angesagt, weil das einfach ein ganz anderes Setting ist und vielleicht an der Stelle nochmal ist, noch mehr kriselt und vielleicht ganz hilfreich ist, aus einer Struktur, aus einem Alltag, aus einem Umfeld mal ganz rauszugehen und um nochmal neu auf Ideen zu kommen und neue Strategien auch zu entwickeln. Genau. Sven, ich würde fast öffnen für Fragen. Wie geht's dir?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Das heißt, geht vielleicht mal in euch. Also ihr habt hier die geballte Expertise sitzen zu ganz vielen Themen rund um die mentale Gesundheit und es gibt wahrscheinlich noch tausende Fragen, aber genau, jetzt habt ihr so einmal die Möglichkeit, mal eine Frage loszuwerden. Genau, manchmal braucht das auch einen Moment.
Geht ein kleines Mikro, da bin ich besser, ne?
Du hast ja erzählt, in Lichens, dass du ja Medikamente einnimmst für ADHS und ich habe das jetzt so grob raushören, aber irgendwie auch nicht so ganz, ich kann mir nicht richtig vorstellen, wie wirkt das denn jetzt auf dich?
Ich versuche mal so unklinisch wie möglich zu antworten. Also für mich ist es so, dass mein Kopf immer ganz viel albernen Kram anstellt, weil wenn es leise ist, dann denkt er einfach über ganz viel Mist nach, was eigentlich gar nicht sein müsste. Und ich mache mir Sorgen über allen möglichen Kram. Und dann ist es einfach so, als ich das erste Mal Ritalin genommen habe, inzwischen nehme ich was anderes, dann war das alles deutlich leiser. So. Und wenn in meinem Kopf so ganz viel gleichzeitig passiert, dann ist es sehr schwer, dass ich mich auf etwas konzentrieren kann, weil halt so viel los ist und dann manchmal auch so ganz in meinem Kopf verloren bin und dann irgendwie rumliege und vergesse, dass ich eigentlich Dinge tun wollte und es sehr schwer ist, da rauszukommen. Und seit ich die Medikamente nehme, ist es eben leichter. Ich habe mehr Handlungsspielraum, ich habe mehr Denkspielraum, es ist alles ein bisschen ruhiger. Und ich verliere mich auch nicht so sehr in Dingen, also sonst war das so, sonst war ich auf einmal, 10 Stunden am Schreibtisch gesessen, vergessen zu essen, eigentlich muss ich auf Klo. Das ist jetzt halt alles ein bisschen geordneter und nicht mehr so wild. Dann war noch das Problem mit Ritalin, dass ich das halt jeden Morgen genommen habe und dann hat das 8 Stunden gewirkt und dann war das durch. Und dann habe ich aber halt morgens immer vergessen, das Ritalin zu nehmen, weil ich ja die Wirkung nicht hatte. Das ist ein blödes Problem, wenn man zu viel ADHS hat, um was dagegen zu tun. Und dann gibt es aber auch andere Mittel. Also ich nehme jetzt eins, das wirkt quasi dauerhafter und dann vergesse ich das morgens nicht. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet.
Gibt es noch andere Fragen?
Also ich hab mal die Frage an euch, wie sehe ich für das Verhältnis zu euren Krankheiten über diese, was heißt Krankheiten oder zu den euren Themen, sich über die Zeit kennen hat. Weil wenn ich jetzt hier so sitze, ich habe selber auch meine Sachen, die ich gut verstehe, aber wenn es jetzt für Menschen ist, die jetzt gerade davor stehen, sie denken so, okay, ich habe total Angst davor, das so zu zeigen oder dass irgendwas mit mir falsch ist und wie sich das jetzt über die Zeit verändert hat und wie ihr damit in Zukunft mit umgehen wollt und dann was halt beizubringen.
Das ist eine gute Frage. Am Anfang habe ich da schon Probleme mit gehabt irgendwo. Also ich wusste ja, irgendwas stimmt nicht. Und so hat es sich aber für mich auch angefühlt. Und mittlerweile stelle ich eigentlich fest, ja, warte mal, eigentlich stimmt alles mit mir. Aber ich muss halt ein bisschen mehr da rein investieren, dass es dann auch für mich so stimmt sozusagen. Das heißt, ich würde das mittlerweile überhaupt nicht mehr als psychische Erkrankung oder so irgendwas sehen. Ich bin natürlich dankbar trotzdem noch darum, dass durch diesen Begriff, dass von der Krankenkasse auch vieles bezahlt wird und so weiter, ne, das ist ja, muss man ja auch dazu sagen, trotzdem würde ich es jetzt nicht mehr als psychische Erkrankung sehen, was mich betrifft, habe mich damals aber schon so danach gefühlt. Das war ganz schwer für mich zu akzeptieren. Ich habe immer mich gefragt, warum kann ich einfach normal sein? Und jetzt denke ich mir, ich bin ja eigentlich normal, aber muss halt noch ein bisschen daran, also ne, für mich arbeiten, genau.
Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich. Also am Anfang dachte ich auch, okay, jetzt habe ich eine Depression mit 24, 25, ist ja irgendwie schon ein bisschen krass. Und halt auch manche, die auch gesagt haben, okay, ein bisschen früh und so weiter, auch mein Ex-Freund damals. Und ja, mittlerweile, auch weil es so viel mehr Aufklärung gibt, weiß ich auch, dass alle Menschen irgendwelche Themen haben. Es muss ja nicht jetzt eine sehr Ausprägung sein, aber alle Menschen sich mit irgendwas beschäftigen und irgendwas haben, worum sie sich meistens drehen. Und das war auch sehr erleichternd für mich. Und deswegen bin ich auch froh, ja, dass wir darüber jetzt so sprechen und so offen sprechen können, weil das vielleicht wieder andere motiviert, auch zu sagen, hey, vielleicht gucke ich doch mir mal das eine oder andere Thema an, was mich jeden Tag begleitet.
Und kann mich da eigentlich nur anschließen. Und das ist ja auch, wie du schon sagst, jeder hat so seine Problemchen. Ich bin zum Beispiel auch Asthmatikerin. Ich muss jetzt auch irgendwie nicht, also ich weiß auch nicht, so es geht mir mit meinem Asthma jetzt inzwischen so ein bisschen wie mit meinen anderen psychischen Erkrankungen, dass ich mir sage, ja, ist halt da. Immerhin sorgt das ADHS dafür, dass mir nicht langweilig wird. Das ist praktischer als Asthma. So. Also es ist halt einfach so, das ist halt einfach ein Teil von mir. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde es auch gar nicht loswerden wollen, weil ich gar nicht, es ist auch sehr schwer zu trennen, wer man jetzt wäre ohne diese Krankheiten. Aber es ist bei vielen Dingen so, wie, wer wäre ich, wenn ich an einer anderen Schule gewesen wäre? Wer wäre ich, wenn ich andere Eltern gehabt hätte? Also es gibt viele Faktoren und für mich ist es einfach so, natürlich bin ich oft genervt, wenn ich irgendwie wieder eine sehr depressive Phase habe und dann kommen die Selbstzweifel und die Schuldgefühle und. Aber ich weiß einfach, dass es auch besser wird und ich weiß auch, dass es wieder schlechter wird. Aber ich habe meine Tools und ich weiß, dass ich da rauskomme und ist dann so.
Ja, und ich glaube, da sprichst du was ganz Wichtiges an, dass es auch so eine Erfahrung braucht. Wie ist das, mich zum ersten Mal zu zeigen? Wie ist das, zu verstehen, aha, ich habe eine Erkrankung, ich bin aber nicht komplett unfähig, mein Leben zu führen, sondern es ist ein Teil von mir und ich kann eben versuchen zu akzeptieren und mit dem zu arbeiten, um mich da besser zu verstehen und zurechtzufinden und es gehört zu mir und ich kann Umgang damit finden und ich glaube, das macht auch die Erfahrung, zu wissen, okay, fühlt sich richtig an, jetzt nächster Step ist gut, aber diesen Mut immer wieder zu haben, es sichtbar zu machen und die Schritte zu gehen. Ich glaube, das ist ja immer das, wo wir ja auch immer unterstützen, sei es in Beratung, aber auch, wo Angehörige auch unterstützen können. Komm, bleib weiter dran. Irgendwann wird es leichter werden. Ne?
Und genau, was du ja auch schon sagst, und du sagst eben, die Krankheit auch, so komisch wie es klingt, auch als Ressource anzusehen, ja, quasi. Also das, so eine psychische Erkrankung ist auch so das beste Frühwarnsystem, was man eben haben kann, um eben wirklich zu merken, ah, okay, ich muss hier mehr auf mich achten. Und die psychische Erkrankung ist natürlich doof, aber den Lebensstil, den man daraus entwickelt, der bis einem langfristig gut geht, ich glaube, für den seid ihr wahrscheinlich dann irgendwie auch ganz dankbar, weil ich glaube, so dieses Frühwarnsystem haben ganz viele Menschen eben nicht und gucken dann vielleicht irgendwann auf ihr Leben zurück und bereuen ganz viele Sachen, wo sie vielleicht nicht auf sich geguckt haben oder wo sie vielleicht auch nicht die richtigen Prioritäten gesetzt haben. Okay, ich habe gesehen, da hinten gab es noch eine Frage. Ja. Bist du immer so?
Aufgeregt, deines Reusverlag. Ich wollte euch eigentlich mal fragen, gerade weil du auch meintest, es hat bei dir so Wellen, inwieweit euch vielleicht so gerade soziale Medien auch unter Druck setzen, weil einem da ja auch immer suggeriert wird, wenn es dir ganz, also dir kann es ganz gut gehen, du musst nur den richtigen Weg einschlagen und du musst nur das und das machen und dann ja, läuft alles in euer Leben, beinhaltet ganz viel Glück. Setzt euch das auch manchmal unter Druck oder wie findet ihr da so ein bisschen die Waage?
Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass Social Media bei mir ganz viel auch zu auch Körperthemen und sowas, das ist nochmal ein anderes Thema, aber passt eigentlich auch kurz zur Depression, also auch ganz viel Richtung Körperimage und wie ich auszusehen habe, was ich glaube, wie ich auszusehen habe und sowas. Da habe ich auch rigoros aussortiert, wem ich da folge und wer mich vielleicht einfach triggert, auch das einfach anzuerkennen, dass es dann so ist und da mich davon zu distanzieren. Und ich weiß auch, was du meinst, so dass es auch ein paar Trends gibt, was so vermeintlich gesund und spirituell ist, so Richtung, ne, dann meditiere ein bisschen und dann wird es schon und tolles Leben und perfekt. Ja, versuche ich immer auch mit einer eigenen Perspektive immer noch drauf zu schauen, auch da, wie gesagt, auszuwählen, wem ich folge, wo ich glaube, dass das mit meinen Glaubenssätzen auch zusammenpasst und mit meinem Lebensstil. Und mir immer wieder auch vor Augen zu halten, dass ich selber auch nicht auf Social Media poste, wenn es mir schlecht geht. Und so posten das auch viele andere nicht. Und das Leben hat immer Phasen. Und wie du auch sagst, auch wenn es heute gut ist, kann es wieder eine andere Phase geben. Und dass es total okay ist und dass das auch die meisten auf Social Media so posten.
Ich würde da auch eigentlich nur zustimmen. Hast du noch?
Ja, ich verstehe auch total, finde auch die Frage total gut. Ich finde, dass Social Media zwei Seiten hat. Einerseits, also jetzt in meinem Fall, hat es mir total geholfen, mich zu connecten mit Menschen, denen es ähnlich geht, was natürlich jetzt vor allem, ne, auch bei Themen wie Transsexualität super wichtig ist, da Menschen zu finden, die irgendwie Gleichgesinnte sind. Andererseits spüre ich das aber auch, diesen Druck, und manchmal ist es mir auch zu viel und ich finde es ganz wichtig, dann für sich selber auch einfach entscheiden zu können, so, ich mache das jetzt einmal aus, also es passt auch ganz gut wieder mit dem, wenn mir alles zu viel wird, dann reise ich irgendwo hin, und dazu gehört auch dann wirklich auf Social Media komplett rauszugehen und mir da Auszeiten zu nehmen, weil dieser Druck einen ja wirklich belasten kann und auch ja, überfordern kann. Und da so ein bisschen selbst sich kennenzulernen und so diesen Schutzmechanismus für sich selbst zu finden, ja.
Okay, eine Frage vielleicht noch, wenn du bald das Mikrofon hast, genau, dann passt das. Okay. Aber genau, leider auch die letzte Frage, weil irgendwie geht die Zeit auch schnell vorbei, aber wir haben noch Zeit für
einfach. Versuche, kurz zu halten. Also grundsätzlich würde mich interessieren, wie ihr mit der Glaubwürdigkeit von den Diagnosen umgegangen seid oder umgeht. Und vor allem auch bei ADHS würde mich das sehr interessieren. Wie gehst du damit um? Oder also wenn du auch austrittst aus dieser Bubble, die ja sehr angenehm ist, das Thema, also in der Tendenz sehr angenehm. Ja, wie gehst du damit um, wenn du da merkst, dass dein Gegenüber Zweifel hat, ob es überhaupt existiert? Da gibt es ja schon sehr viele Menschen, sogar im Bereich, also selbst Therapeuten behaupten ja manchmal, ja, es gibt's nicht.
Ja, und das ist alles durch die Medien und eine Trenddiagnose und hat nicht jeder ein bisschen ADHS und so weiter. Ja. Ich verstehe die Frage total, begegnet mir viel gerade. Ich finde nochmal kurz doch das Thema Social Media, weil da wird ja auch viel über ADHS geredet und das hat auch wieder zwei Seiten, weil auf der einen Seite ist es sehr schön, auf der anderen Seite gibt es dann natürlich viele Leute, die sagen, ja, ich glaube, ich habe das auch, weil ich kann mich auch nicht darauf konzentrieren, wenn ein Video zu lang ist. So. Und das ist halt nicht ADHS, nur weil ich mich nicht auf ein Video konzentrieren kann. Aber ja, das ist halt dann der Grad der Auswirkungen, der es dann zu einer Krankheit macht. So. Und ich persönlich habe ja das Glück, dass ich mich mit dem Thema, würde ich sagen, ganz gut auskenne, durch das Studium und auch einfach durch Selbsterfahrung. Und ich diskutiere dann einfach rigoros. Ich habe zwar dann immer keine Statistiken parat, aber reicht der Idealismus irgendwie. Ja, also es ist blöd, aber es gibt immer irgendwie Leute, die an irgendwelchen Kram nicht glauben. Und ich weiß, dass es ADHS gibt und dass ich ADHS habe. Und dann werde ich nicht müde, drüber zu diskutieren.
Ich finde, das ist ja wirklich auch einfach dreist.
Ja, absolut.
Da sitzt es einfach eine Diagnose und jemand sagt, ah, das gibt's ja eigentlich gar nicht, eine Monodiagnose. Ist das ja, finde ich, auch echt eine starke Grenzverletzung, wo man auch echt zu Recht wütend werden kann und sagen kann, geht's noch? Also ich offenbare dir meine Diagnose und du sagst, ich glaube, das ist nur eine Monodiagnose. Ja. Also das ist, ja, unempathischer geht's ja quasi nicht. Ja.
Absolut. Die würde ich gerne mal in Therapie sehen, die Leute.
Das wäre spannend, ja.
Wollt ihr noch was zu probieren?
Also bei mir ist es ähnlich. Also je nachdem, wem ich gegenüber trete oder wer mir gegenüber ist und wie ich gerade so drauf bin, bin ich entweder dann auch diskussionsfreudig oder im Falle meiner Eltern, wo da die eine Situation war, habe ich es dann an mir abprallen lassen, weil ich weiß, dass ich mir selber das anerkenne und mein generelles Wahlumfeld das anerkennt und das reicht mir dann auch in dem Moment. Also auch da Schutzmechanismus, gutes Wort, passt sehr gut da.
Ja, mir geht es eigentlich ähnlich. Es gibt immer Menschen, die sagen, ja, aber es gibt doch nur zwei Geschlechter und wenn du biologisch eine Frau bist, dann bist du halt eine Frau oder so. Ich diskutiere da nicht mehr, einfach weil mir das nicht gut tut, da zu diskutieren. Wenn die Menschen diese Meinung haben und denken, das irgendwie in Frage stellen zu müssen, dann möchte ich die nicht in meinem Umfeld haben, aber dann will ich sie auch nicht vom Gegenteil irgendwie überzeugen. Ich bin da so ein bisschen müde, was das betrifft. Und ich denke eben auch nur, wir als betroffene Person sind diejenigen, die entscheiden können eigentlich, wie es uns damit geht und ob ich jetzt trans bin oder nicht. Irgendjemand, der keine Kontaktpunkte dazu hat, hat das gar nicht in Frage zu stellen oder zu entscheiden.
Okay, vielen Dank. Wir haben noch eine ganz kurze letzte Schlussfrage. Vielleicht nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Weil mentale Gesundheit ja auch ein gesellschaftliches Thema ist, gesellschaftlich und ein persönliches Thema. Habt ihr noch eine gute Idee zum Thema mentale Gesundheit, was noch passieren müsste, damit mentale Gesundheit vielleicht auch noch stärker auf dem Zettel ist?
Also ich fände es total toll, wenn es das Fach in der Schule geben würde oder vielleicht schon im Kindergarten spielerisch, weil es kann eigentlich nur helfen, wenn man sich ganz früh schon bewusst macht, dass die mentale Gesundheit etwas ist, was man genauso pflegen kann wie die körperliche Gesundheit. Also neben Sportunterricht dann auch tatsächlich das Fach fände ich toll.
Dem würde ich mich total anschließen und ich finde, es ist allgemein auch total wichtig, bei Kindern und Jugendlichen so früh wie möglich anzufangen, da irgendwie Awareness zu schaffen, weil ich arbeite als Lerntherapeut und bei mir kommen dann die Kinder an, bei denen es nicht so gut geklappt hat, zum Beispiel mit ADHS, ADS, Dyskalkulie, LAS und so weiter und die dann einfach sehr ausgeschlossen werden in der Schule und einfach in so eine Schublade gesteckt werden und irgendwie gar nicht wissen, was mit sich selbst nicht in Ordnung ist sozusagen. Und da habe ich wirklich regelmäßig tagtäglich eigentlich Kinder vor mir sitzen, die völlig fertig sind. Und deswegen, finde ich, ist das auch super wichtig, da schon so früh wie möglich anzufangen. Ja.
Ja, also drüber reden. Ich bin nicht immer, meine Therapeutin hat gesagt und so weiter, damit jeder darüber reden kann, so, und damit Leute darüber Bescheid wissen. Und damit das vielleicht auch in den folgenden Generationen einfach ernster genommen wird, so eine Krankmelden bei der Arbeit und so weiter. Da finde ich, oder auch zum Hausarzt gehen und sagen, ich brauche eine Krankschreibung, weil ich mich heute psychisch nicht in der Lage fühle, zur Arbeit zu gehen. Macht nicht jeder Hausarzt, wäre aber schön, wenn es jeder Hausarzt macht. Also da auch vielleicht so ein bisschen die medizinische Ausbildung anpassen, dass es damit reinkommt, bei AllgemeinmedizinerInnen und so weiter. Also einfach mehr drüber reden, ist, glaube ich, die Wurzel. Meiner Meinung nach, so ein bisschen.
Ja, und ich finde, da habt ihr jetzt auch einen großen Anteil daran gehabt, dass genau dieses Thema mentale Herausforderungen so ein bisschen entstigmatisiert wurde und normalisiert wurde. Und das finde ich total wichtig, weil dann eben sowas möglich ist, dass man sich irgendwie krank meldet, dass man mit seinen Freunden, mit seiner Familie drüber spricht. Und ich glaube, dass wahrscheinlich auch ganz viele hier im Publikum sitzen, die da auch eine Resonanz gespürt haben und wo ihr auch echt tolle Modelle seid, wie man eben mit mentalen Herausforderungen auch umgeht. Und in diesem Sinne würde ich gerne in so einen kleinen Dankesreden übergehen und erstmal mich bei euch, sozusagen unser Publikum, bedanken. Also schön, dass ihr so zahlreich hier wart und man hat so richtig gemerkt, wie intensiv ihr dabei seid. Man kann ja fast so eine Stecknadel fallen lassen. Also ich fand das von der Atmosphäre total schön, wie ihr einfach dabei wart. Ich bedanke mich bei den Organisatoren. Es sind viele jetzt nicht mehr da, aber ja, vor allem Nadine, vielen Dank, dass ihr das hier auf die Beine gestellt habt und auch für so tolle Rahmenbedingungen gesorgt habt. Ich glaube, Carolina und Mitta sind jetzt deutlich nicht mehr da, aber genau. Ich möchte mich bei dir bedanken, Shirley, dass wir dieses tolle Projekt Campus Geflüster jetzt schon seit fast 40 Folgen machen mit tollen Geschichten und auch darüber Freunde geworden sind. Ja. Deshalb aber auch da mal der kleine Tipp zwischendurch, wenn euch das gefallen hat, Das muss sein. Campusgeflüster abonnieren und gerne bewerten. Mit
Freude. Einen Monat.
Genau. Und ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Ich finde, das hat so viel Spaß gemacht, obwohl es ernste Themen sind. Ich habe so ein schönes Gefühl im Bauch, weil ich finde, da auch so eine Vertrautheit zwischen uns ist und ihr das schafft, so leicht über die schweren Themen zu sprechen.
Ja, vielen, vielen Dank für eure Offenheit. Und obwohl wir ja auch schon gesprochen haben, ist heute wieder was Neues auch nochmal auf den Tisch gekommen. Und danke, dass ihr da wart. Also, ja.
Danke dir fürs Zuhören heute. Wenn dir der Podcast gefällt, dann empfehle ihn gerne weiter und abonniere Campusgeflüster, damit du keine Folge verpasst. Und solltest du selbst ein Thema haben und willst deine Erfahrung hier in diesem Podcast teilen, dann melde dich bei uns. Wir sagen, bis zum nächsten Mal.